Space Oddity.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Space Oddity, dem Podcast des SFB 1265 Refiguration von Räumen. Die heutige Episode ist hingegen der sonst üblichen Praxis auf Deutsch. Unfortunately, today's episode is in German. Therefore, our English-speaking audience may skip this one and tune back in for the next episode. Übersetzung ist auch das Schlagwort, welches uns bei dem heutigen soziologischen Streitgespräch rund um das Thema Interdisziplinarität im akademischen Feld der Soziologie, Planung und Architektur begleitet. Gastwissenschaftler Oliver Frey und Leiterin des Methodenlabs Severin Morgon tauschen sich über Erfahrungen und Herausforderungen im interdisziplinären Feld aus, thematisieren die Notwendigkeit andauernder, wiederkehrender und rekurrierender Übersetzungsleistung. Sie reflektieren die Rolle der Soziologie in den Planungswissenschaften und skizzieren zu Beginn des Gesprächs kurz die Entstehungsgeschichte der Soziologie und Planung hier an der TU Berlin. Unser Gast, Oliver Frey, ist Soziologe und seit 2018 Professor für Planung und Gesellschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen und seit September 2023 hier bei uns am SFB 1265 Gast. Zuvor wirkte Oliver Frey fast 2 Jahrzehnte an der TU Wien, währenddessen er dort promovierte und auch habilitierte und die Arbeitsgruppe Urbanistik leitete. Unser zweiter Gast ist Severine Morgon und sie ist promovierte Soziologin und leitet seit 2018 das Methodenlabor am SFB und darüber hinaus seit der zweiten Förderperiode auch das Teilprojekt 1006 Afro-Noveles. Gegenwärtig arbeitet Severine am Feinschliff ihrer Habilitationsschrift und weiterhin an interdisziplinären Methoden wie dem Hybrid Mapping. Das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal und ich wünsche viel Spaß bei der heutigen Ausgabe von Space Oddity.
Berlin hat mich nie losgelassen, nachdem ich dann 2000 nach Wien durfte oder musste beruflich, um da dann 20 Jahre auch zu bleiben, bin ich immer wieder mal in Berlin gewesen. Aber das Spannende jetzt auch anlässlich des Gastaufenthalts beim SFB an der TU Berlin war natürlich auch zu sehen, wie sehr diese damaligen studentische Arbeiten über studentische Wohnen oder auch über die Zusammensetzung der Bevölkerung und die Sanierung der Häuser, wie das sich dann realisiert hat mit einem unglaublichen Eindruck, als ich Wohnung suchte hier, wie innen die Wohnungen zum Teil luxusmodernisiert, mit Marmor ausgestattet, mit besten Küchen am Kollwitzplatz, ein Wandel der Bevölkerung mit international sprechenden Menschen, Englisch, Spanisch, Französisch im öffentlichen Raum. Dann natürlich auch viele junge Familien, auch Headquarters, die von Firmen hierher gesandt werden. Also ich erlebe nach wie vor Berlin natürlich als eine sehr spannende Stadtgesellschaft, eigentlich auch als eine der schönsten Hauptstädte der Welt, im wahrsten Sinne des Wortes, also wo du Geschichte erleben kannst, die Veränderungen rasant gehen von Freizeiteinrichtungen, Clubs, Gastronomie, Lebensmittelgeschäften, wo die ganze Welt ein bisschen zu Hause ist, sich auch ein bisschen so anschauen wollte in den 90er, 2000er Jahren, wo ist dieser Schrecken geblieben, der hier vom Nationalsozialismus auch ausging, von Machtdemonstrationen in Deutschland. Ich empfinde das jetzt immer noch nach wie vor eine Stadt und Stadtgesellschaft, die sehr tolerant, sehr mir manchmal, wenn ich morgens aus dem Haus gehe, zum Bäcker, zum Metzger Einkäufe mache, auch sehr freundliche Gesichter oder Beziehungen, die da möglich sind. Und die Chance hier am SFB auch wieder ein bisschen in diese damaligen Studienarbeiten und Literaturen reinzuschauen mit der Stadtsoziologie und war ja hier auch ein sehr produktiver Ort mit Hartmut Häusermann und mit Erich Konter und Rainer Mackensen in der Soziologie. Und ich finde das auch spannend, weil du, Severin, ja dann auch, glaube ich, ein bisschen in diese Geschichte der Institutionen geschaut hast, was die Institute, wie die sich verändert haben. Als ich hier studierte, war das Institut für Soziologie sehr klein angedockt bei dem Institut für Stadtplanung. Und jetzt komme ich hier in einen Kolleginnenkreis mit sehr vielen PhD-Studierenden, die international arbeiten, die die Globalisierung und Digitalisierung und die neuen Raumkonfigurationen betrachten. Also sehr lebendiger Diskurs. Und das heißt auch so ein bisschen eine Rückkehr an meine Wurzeln, auch beruflich, akademisch, also Soziologie und Stadtplanung versuchend hier zu verbinden miteinander. Und sehe, dass es nach wie vor ein spannendes Thema ist.
Ich fand es spannend, was du angesprochen hast mit der Institutionalisierung, was die TU als eigentlich eine sehr spezifische, also was die TU als ein spezifischer Standort eigentlich ausmacht. Also das ist genau wie du meintest, dass es die Stadtplanung, die Soziologie damals zur Stadtplanung gehörte, als eben Mackensen auch tatsächlich an die TU berufen wurde und darauf bestand. Und wie eigentlich die Stadtplanung sich gerade in der Zeit aus der Architektur gelöst hatte. Und dann hat man seit der eben Mitte der 70er, dann im Zuge der 80er, 90er Jahre, so eine Art Entdifferenzierung erlebt. Also dass die aus der Architektur ist, die Stadtplanung hat sich sozusagen rausgelöst und dann immer mal aus der Stadtplanung hat sich auch die Soziologie rausgelöst. Und dann wurde es zu einer Art drei unterschiedliche Institute im Rahmen derselben Fakultät, aber trotzdem voneinander separiert. Und ich würde sagen, seitdem wir auch den SFB hier ranholen konnten an der TU, also bewegt sich diesen Grenzziehung nochmal neu. Also es gibt viel mehr Austausch zwischen Soziologie und Stadtplanung, aber auch tatsächlich Soziologie und Architektur und ich würde sogar sagen zwischen Architektur und Stadtplanung, was ganz lange so eine Art so ein No Man's Land war. Und das, was wir versuchen hier im Methodenlab auch und grundsätzlich am SFB dezidiert zu forcieren, dass wir einen gemeinsamen Diskurs, wie kann man eigentlich Raumforschung betreiben und die unterschiedlichen Wissensbestände zusammenzuführen. Und das machen wir im Bereich der Methoden, aber auch natürlich im Projekt und versuchen da Erkenntnisse an diese Schnittstelle zu produzieren.
Wo du sagst, die Soziologie hat sich sehr an die Planung angedockt. Ich habe ja beide studiert in einem gemeinsamen Gebäude, dort vorne an der Dovestraße. In der Mittagspause waren die Soziologen an einem Tisch und die Stadtplaner an einem anderen Tisch. Also ich wusste da auch nicht genau, wo gehöre ich jetzt dazu, zu den Soziologen, zu den Stadtplanern. Man hat zwar miteinander gearbeitet, Projekte miteinander gemacht und es hat sich da in diesen 90er Jahren für uns als Studis einfach auch ein Experimentierfeld ergeben, wo wir gelebt und gearbeitet haben in einem zum Teil Entdecken von neuen Raum. Erfahrungen, die Hinterhöfe, die man bespielt hat mit Musik, mit Visuals, wie sich Räume verändern. Zum Teil waren die Orte verlassen oder nicht besetzt und wir konnten die ein bisschen bespielen, wie so ein Abenteuerspielplatz. Und da ist auch meine Interessen entstanden für einerseits die Fragen von, wie kann eine Gruppe sich selbst organisieren im Raum, ohne so große Planungsvorgaben, also ohne große Steuerungsmögliches, Selbstorganisation, das eine Thema. Und das andere war auch schon da mit, wie können Räume durch Handlungen verändert werden? Und ich finde, wenn du jetzt das vorhin nochmal auf der institutionellen Ebene beschreibst, waren die Soziologen sehr damit beschäftigt, mit der Stadtplanung gemeinsam Projekte zu machen. Und jetzt ist es noch sehr viel stärker mit dem Sonderforschungsbereich, mit dem eigenen Institut für Soziologie, auch mit Martina Löw und Hubert Knoblauch. In meiner Wahrnehmung sehr viel stärker noch interdisziplinäre Stadtforschung und diese Räume auch loslösen von dem Berliner Kontext bis hin zu vergleichen mit Tel Aviv oder Südafrika oder Lateinamerika und die Forschung sehr viel weiter aufspannen. Zwar von Berlin ausgehend und hier auch viele Leute herholen, aber der Fokus hat sich ein bisschen verschoben.
Mhm. Wie ich das auch im Gespräch mit Harald Bundschatz und auch jetzt, was du meinst, also das ist sozusagen eine Interesse seitens der Soziologen, also es gab sozusagen diese Interesse, das von der Soziologen, die so zu den Stadtplanern gegangen sind. Und was ich denke, was möglicherweise die Epoche kennzeichnet, in der wir sind, ist, dass es viel mehr auf Gegenseitigkeit berührt. Also es gibt sozusagen auch eine genuine Interesse von den Architekten, von den Planern zu den Soziologen zu gehen. Und vice versa auch. Also das ist nicht nur die Soziologie wird als Hilfswissenschaft in der Planung oder in der Architektur da eingesetzt, sondern die Soziologie sieht auch, dass möglicherweise sie was von den Architekten lernen können. Und ja, also es gibt so eine Art von Gegenseitigkeit, was, denke ich, eine neue Qualität in diese interdisziplinäre Beziehung ausmacht. Und wir sind im Methodenlab, Also unsere ZuhörerInnen können das nicht sehen, aber wir haben zum Beispiel ein Projekt mit Dagmar Belger, einer Architektin, die lange am CUD bei Jörg Stollmann tätig war und jetzt in Kassel lehrt und forscht. Und das war eigentlich ein Projekt über eben Projekträume in Berlin, wo wir versucht haben, genau die Entwicklung, von dem du auch gesprochen hast, der Schließung von den freien Räumen in Berlin im Zuge der krasse Kommerzialisierung und Vermarktung letztlich der Stadt in den letzten 10 Jahren, also rasant, meine ich, dann zu erorten und genau an diese interdisziplinäre Schnittstelle. Da haben wir sozusagen solche Werkzeuge wie Mapping benutzt. Genau, da hängt eine ganz große Karte, da gucken wir jetzt gerade an.
Ja, da sieht man natürlich ganz klar, wo was verräumlicht sich in der Kultur- und Stadtpolitik, ist eine klare Darstellung. Man sieht, wie sich das auch vielleicht verschwindet oder wie das durch eine neue Investitionswelle auch mit 2.0 nicht mehr konkret vor Ort, sondern auch von internationalen Feldern sich diese Räume schließen und mit Luxussanierungen auch dann kaputt gemacht hat. Sieht gut aus, so eine Darstellung, ist einleuchtend, ist eine Veranschaulichung auf einem Plan. Das führt mich nochmal ein bisschen zurück anzuknüpfen bei dem, was du sagst, das Voneinanderlernen, auch Grundlage, auch für das interdisziplinäre Arbeiten. Das kannst du ja auch wissenschaftlich begründen, indem du sagst, das Voneinanderlernen ermöglicht einem Individuum oder einer sozialen Gruppe oder einer Institution auch Innovation. Und Innovation ist ja für die Planung und für die Architektur auch eine wesentliche Voraussetzung. Wenn ich zurückblicke, waren wir neugierig aufeinander als Studierende Stadtplanung und Soziologie. Auch die Methoden, die man da versucht hat, explorativ mit Interviews, mit Fotoaufnahmen, GIS oder auch AutoCAD hatten wir da noch nicht so viel. Das heißt, es war auch viel Gespräch, Kommunikation, Feldforschung, Begehungen, Tagebuchaufzeichnungen. Aber ich sehe jetzt, nachdem ich auch 5 Jahre tätig war an dieser Hochschule für angewandte Wissenschaft, aber da habe ich mit Planerinnen und Planern zu tun, die doch sehr stark ihre eigenen Methoden auch anwenden, mit einem ganz bestimmten Ziel. Und dieses Befruchten und voneinander lernen, ich ein bisschen jetzt eher zurückgestellt habe. Auch aus einem Grund, weil ich denke, die Soziologie hat doch eine andere Funktion und Aufgabe als Disziplin, als jetzt Architektur und Planung. Die haben doch eher dann immer ein bestimmtes Schema, nach dem sie vorgehen, von der Problemstellung, eine Zieldefinition, ein Maßnahmenkatalog und dann die Umsetzung. Das ist eher so ein Schema, wo es um die Reproduktion von Strukturen geht und nicht so um die Innovation. Zur Innovation und zum Lernen gehört auch, dass man scheitert. Und diese Professionen, die dann später in der Verwaltung arbeiten oder auch bei einem Investor, geht es nicht darum, so im Vordergrund zu lernen, sondern geht es darum, bestimmte Intentionen, Absichten, Interessen auch durchzusetzen. Und dazu verwenden sie dann schöne Karten und visuelle Darstellungen mit AutoCAD und viel Professionen, die den Studierenden beibringen, macht tolle Darstellungen im Städtebau. Und ich denke, da bleiben viele Strukturen, die Räume ausmachen, nämlich unsichtbare Strukturen können nicht abgebildet werden. Also auch ökonomische Kräfte dahinter, hinter dem Raum oder bestimmte Interessenskonflikte. Und das ist natürlich ein Mittel, ein Medium für die Planer oder Architekten, etwas zu verkaufen, auch mit einem Ziel, das dann umzusetzen. Und ich denke, die soziologische Kernfrage ist doch eher auch immer verstehen zu wollen, wie die Räume sich bilden, dahinter zu blicken, welche Strukturen, Prozesse dahinter liegen. Und das verschleiert meiner Meinung nach manche Methoden aus der visuellen Darstellung etwas, die Erkenntnisinteressen dahinter, die vielleicht nicht so praxisnah dann verwertet werden können. Mit so Karten kann man die Politiker, die Auftraggeber überzeugen, mit schönen visuellen Darstellungen wie einem Rendering. Aber ob das dann dadurch eher realisiert wird, welche Interessen dahinter stehen, welche Machtverhältnisse, welche Werte, das kommt da ja nicht zum Ausdruck. Deswegen bin ich da eher ein bisschen skeptischer jetzt, ob wir als Soziologen nicht vielmehr oft dann so eine Hilfswissenschaft sind, unsere Methoden bereit erklären, die angewandt werden von den praxisorientierten Raumplanungsdisziplinen und wir dadurch aber unser Interesse als Soziologinnen und Soziologen auch etwas verlieren in, sagen wir mal, Forschungen, die eher auf die Hintergründe, auf die Prozesse und die Formen von Stadtentwicklung gerichtet sind.
Also ich kann schon verstehen, was die Frustration, also wie es sozusagen auch halt passieren kann, dass man sozusagen immer wieder den Eindruck hat, dass man gegen eine Wand stößt, aber nichtsdestotrotz, das, denke ich, mindert nicht die Relevanz von dieser Zusammenarbeit in der Notwendigkeit, dass also die Soziologie auch dieses kritische Denken halt bei den Planern wecken kann, beziehungsweise ich muss sagen, ich arbeite vor allem mit PlanerInnen und ArchitektInnen, die eigentlich unglaublich kritisch und reflexiv sind und genau auch aus dem Grund Lust haben, mit Soziologen zu arbeiten, weil sie auch eben diese, genau die Fabrik oder die Produktion der Stadt eigentlich dekonstruieren wollen, um dann auch mit Entwürfe und mit Ideen und mit Zukunftsprojektionen zu kommen, die auch tatsächlich genau diese Machtverhältnisse und Konstellation von Akteuren auch berücksichtigt. Mhm. Und ich, also deswegen sind auch, denke ich, unsere Erfahrungen sehr, sehr unterschiedlich. Ich würde auch sagen, dass es auch in der kritischen, natürlich aus der kritischen Geografie, also wenn wir zum Mapping-Instrumenten kommen, also zur Frage des Mapping und, also das Mapping oder Karten natürlich ein Objekt der Macht ist, wurde schon sehr lange sehr, sehr viel darüber geschrieben, also seit der 80er Jahren und der auch Diskursen aus der kritischen Geografie. Das ist, denke ich, auch irgendwas, was bei den Architekten, PlanerInnen sehr präsent ist und das immer wieder angesprochen wird. Was uns hier beschäftigt zum Beispiel, und das sind eben Fragen, die ich auch an genau in diese interdisziplinären Zusammenarbeit entwickle, gemeinsam entwickeln, dann ist, wie kann man eigentlich von einer reinen Darstellungsinstrumenten vielmehr zu einer Analyse, also Erhebungs-Analyse-Instrument eigentlich kommen, wo genau solche Fragen, sowohl soziologische, architektonische oder planerische Natur, gemeinsam behandelt werden. Mhm. Und zum Beispiel in der Karte über die Projekträume, da gibt's eine, haben wir immer wieder mit meiner Kollegin Dagmar Pelger, die einen sehr kritischen Blick auf die Stadt wirft, weil es ein Einliegen Eigentumverhältnisse und so eben Bodenrichtwert und so weiter da ganz zentral auch in der Analyse einzubinden, damit man eben nicht nur über, ja, wie Künstler freie Räume öffnen, sondern dass man auch genau die soziale Kondition von oder sozialwirtschaftlichen Konditionen von diesen freien Räumen auch versucht zu verstehen. Und ich sehe schon, wo die Falle immer wieder sind in dieser interdisziplinären Zusammenarbeit. Mhm. Und da gibt es sehr, ich würde sagen, rekurrierende letztlich Dissonanz oder Missverständnisse, die man begegnet, wenn man versucht, als Soziologen mit Planer oder Planer mit uns zu arbeiten. Ich würde aber meinen, wenn diese möglicherweise Missverständnisse reflexiv begleitet werden, dass man die transformieren kann und also eigentlich relativ, dann werden sie relativ machtvoll. Also auch spannend und Potenzial und so weiter.
Ja, ich würde gerne die Konflikthaftigkeit noch ein bisschen deutlich herausarbeiten. Natürlich stimmt das, was du sagst, wir haben unterschiedliche Erfahrungshorizonte, auch institutionell bedingt. Und dieses institutionelle Erfahren, bei mir die TU Wien 20 Jahre lang und jetzt eine kleinere Fachhochschule, Hochschule für angewandte Wissenschaft, wo es vor allem um Berufsfähigkeit als Stadtplanerin im Verwaltungsapparat dann auch geht, sind andere Voraussetzungen, mit denen wir institutionell zu tun haben. Trotzdem gibt es auch Gemeinsamkeiten von der fachlichen disziplinären Verständnis. Bei dem Institutionellen möchte ich noch erklärend einbringen. Ich habe 20 Jahre so einen Arbeitsbereich Urbanistik Wien geleitet. Das sollte ein Dach sein, um horizontal die Personen, die sich mit Stadtforschung beschäftigen, mit Urbanistik, zu bündeln in einem Bereich, wo man interdisziplinär zusammenarbeitet. Das hat eigentlich nicht funktioniert, auch aus institutionellen Bedingungen. Oder sagen wir, es war sehr schwierig, weil erstens Urbanistik damals an der TU Wien von den Architekten und Städtebauern für sich beansprucht wurde, fachlich. Dass das ein sozialwissenschaftliches Thema oder planerisches Thema ist, gleichberechtigt, das wurde nicht so richtig fachlich anerkannt. Zum anderen kam die universitäre Logik dazu, dass an einem Institut doch die Arbeitsökonomie mit der Professur gilt, wonach die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Logik des Instituts folgen und sich nur schwer loseisen konnten unter persönlicher Kraftanstrengung und Einsatz intrinsisch, um an so einer horizontalen Verknüpfungsebene Plattform dran teilzunehmen. Das heißt, wenn wir über Interdisziplinarität reden, müssen wir schon, wie du vorhin auch sagst, diese strukturellen Unterschiede in Blick nehmen, institutionell, und überlegen, wie könnte eine Universität strukturiert sein, dass sowas belohnt wird mit Punkten, mit Zeitbudgets, die freistellt von dem eher hierarchisch organisierten Institut hin zu solchen Plattformen und Arbeitsgemeinschaften. Auch natürlich das Fachliche, wie kann eine Soziologie oder Sozialwissenschaften zeigen, dass urbanistische Themen gleichberechtigt zu der baulichen oder städtebaulichen Frage beantwortet. Da ist natürlich schon ein gewisser Fortschritt jetzt mit den Jahren auch gemacht worden, dass wir gesagt haben, die Soziologie spielt eine Rolle in der Planung. Nur wenn wir zurückgehen auch, einer der ersten Planer, der das für die europäischen oder für die deutschsprachigen Studiengänge gefordert hat, war der Andreas Faludi. So in den 70er Jahren hat gesagt, die Soziologie kann was beitragen für die Methoden in der Planung. Aber der hat es so gemeint, dass die Methoden, die der Planung etwas nutzen und das soziologische Beitrag nicht in einem theoretisch-kritisch-reflexiven Sinn, sondern nur, um es für die Praxis der Stadtplanung anwendbar zu machen. Das heißt, auch aus meiner Sicht eine verkürzte Darstellung, was die Soziologie gleichberechtigt als Beitrag für Planung und Architektur leistet. Und an meiner Fachhochschule in Nürtingen ist es auch so, dass natürlich die Studierenden, gibt es von vielleicht, sagen wir, in einem Studienjahr 40 Studierende, vielleicht 4, 5 sind interessiert an soziologischen Fragestellungen, kommen dann zu mir, arbeiten das ein bisschen theoretisch, kritisch aus. Aber ein Großteil ist daran interessiert an den Fragen von Planungsrecht, von Baurecht, von Flächenwidmung, von auch dann, wenn sie Darstellungen machen in Kartenform, dass sie ihre Idee oder die des Investors oder die des Oberbürgermeisters einfach verkaufen und darstellen und veranschaulichen, ohne groß darüber zu reflektieren, dass diese Pläne, die Modelle auch wieder Akteure sind in dem Raum und selbst auch reflektiert gehören, was die vermitteln über den Raum. Also das, was wir Soziologen auch einfordern, es sind verschiedene Akteure, ein Assemblage von Dingen, die die Raumhandlungen bestimmen, von Gesetzen, von dem Grundeigentum bis hin zu Zeichen- und Symbolsystemen, bis zu den materiellen und den sozialen Prozess. Das ist für den Großteil der Studierenden an so einer Fachhochschule nicht so von Interesse, weil die wollen dann nachher positives Recht schaffen, also Baurecht und Flächenwidmung. Und da ist das eher hinderlich dann für ihre Ausbildung. Außer jemand ist noch ein bisschen darüber hinaus interessiert und schließt sich dem an. Das sind vielleicht auch Unterschiede an den Institutionen, wo wir arbeiten.
Das stimmt. Und natürlich ist es auch ein bisschen schade, dass wir beide Soziologen und keinen Planer und Architekten dabei haben. Das heißt, wir können nur aus unserer Perspektive gerade darüber reflektieren. Ich höre, dass es viele Hürden damit verbunden sind. Nichtsdestotrotz, immerhin sind das 4, 5 Studierende, die eben genau von diesem Wissen profitieren und möglicherweise das in die Praxis auch bringen. Und ich meine, als Raumsoziologin, was kann wichtiger sein als genau die Raumgestaltende? Wenn man mit denen arbeitet, dann kann man auch denen auch genau das Wissen, was aus unserer Disziplin kommt, vermitteln und auch tatsächlich dann bereichern mit deren Erfahrungen und die auch dann darauf vorbereiten, auf einen Umgang mit der Komplexität in diese Stadt machen. Eine Erfahrung, die ich mache, die mich lange Zeit immer wieder total geärgert hat in der Zusammenarbeit, war, dass der Mensch oder die Menschen ganz schnell vergessen werden und dass man keinen besonderen Blick für die zukünftigen NutzerInnen hat. Oder dass man sich diese NutzerInnen imaginiert und denkt man so, ja, warte mal, anhand von welchen Daten, aber auch nur von welchen Vorstellungen imaginierst du gerade die Person, die möglicherweise dieses Gebäude oder dieses Quartier nutzen wird. Und da denke ich aber genau aus diesen manchmal mangelhaften Reflexivität, was da eben, also diese Reflexivität, was fehlt in der Gestaltung von neuen Räumen, da ist genau unseren Einsatz als Soziologen je wichtiger als je. Ich höre, das ist nicht einfach und das ist auch, ja, sicherlich müssen wir auch lernen, wie können wir die Theorie, die manchmal sehr abstrakt und sich ja in eine Selbstreferenzialität selbst fangen sozusagen, wie können wir sie wiederum übersetzen und für die Planung und Architektur ansprechbar machen? Das ist auch, ich denke, es gibt so ganz viel Übersetzungsarbeit in beide Richtungen.
Ich möchte das nochmal veranschaulichen. Ich finde, dass wir uns, und das ist mir jetzt auch sehr klar geworden, dass wir einfach für die Interdisziplinarität unsere Verankerung auch stärken müssen. Also irgendwie zu sagen, was wir als Soziologinnen und Soziologen wissen wollen, was wir an Methoden anwenden wollen. Und das hat mir geholfen, wenn ich jetzt zurück nach Nürtingen an meine Hochschule dort gehe, ich bringe eine Erkenntnis mit. Und zwar die eine, dass ich sage, ich muss jetzt nicht mehr, was ich mir eingebildet habe, das kann auch ein bisschen ein Problem sein, die Planerinnen und Architekten, Kollegen und die Studierenden überzeugen und Wissen bereitstellen, dass die besser eine sozialwissenschaftlich orientierte Planung und Architektur machen. Ich habe festgestellt, dass wenn die Kolleginnen und Kollegen sagen, wichtig für uns ist Baurecht 1, Baurecht 2, Flächenwidmung 1, Flächenwidmung 2, Darstellung im Städtebau, das hat einen Sinn, weil die in ihrer Berufspraxis nachgefragt sind, wenn sie die Paragraphen und wenn sie aus einer Planung etwas ins Baurecht rüberbringen. Und da will ich gar nicht mehr jetzt sagen, da bin ich auch ein bisschen eher gescheitert, dass ich sage, wir hätten diese Planungsstudiengänge noch stärker auf eine sozialwissenschaftliche Basis aufbauen wollen. Die Kraft, die Energie, das Wissen werde ich jetzt stärker in die Planungssoziologie hineinbringen, in meine eigene Disziplin und sagen, da geht es mir jetzt ein bisschen darum, als Soziologe mal zu erklären, was Planung überhaupt ist. Ich behaupte nämlich, dass viele Planerinnen und Planer das gar nicht wissen, sondern die denken, das Wichtigste ist, dass sich positives Recht schaffen lässt. Das sind aber ganz unterschiedliche Logiken. Mit dem positiven Recht werden einfach die Verhaltensweisen im Wohnen, in der Freizeit, in der Mobilität auch geprägt. Aber ein Plan dient dazu, erstmal eine Planung, eine bestimmte Intention, eine bestimmte Idee, eine Werthaltung vorzuschlagen und dann in einem demokratischen System als unterschiedliche Varianten auch zur Abstimmung und zur Entscheidung zu bringen. Und vieles, was an Planung gemacht wird, sieht sauber, also in meinen Projekten, sieht sauber recherchiert und ordentlich aus, ist aber meistens im Auftrag eines Bürgermeisters oder im Auftrag eines Bauträgers. Dafür ist es in Ordnung. Aber diesen Spielraum etwas erweitern von dem, was Möglichkeiten wären, um eben ökologische Fragen oder auch die ökonomische Krise, um neue Innovationen reinzubringen, um das zu stärken. Dazu braucht es Planung, die sich versteht als Planung. Nicht nur, dass es dann gleich umgesetzt wird, sondern als eine andere Logik noch, wie das Rechtschaffen dabei. Also da finde ich schon als Planungssoziologe mich dann eher darauf konzentrieren, zu sagen, was ist Planung, welche Werte stehen dahinter, welche politischen Haltungen und einfach das zu untersuchen auch. Und selbst wenn das theoretisch bleibt und nicht verwertbar ist, hat es einen Wert dann dabei. Und insofern hat mich dieser Aufenthalt jetzt hier gestärkt, auch die Gespräche mit dir oder mit den anderen Kolleginnen, gestärkt zu sagen, wir als Soziologen konzentrieren uns auf Dinge, die erklärend, verstehend über Raumzusammenhänge, über dann auch die Fragen von gesellschaftlicher Transformation und müssen nicht immer als Soziologen nur Hilfswissenschaft dafür sein.
Ich finde, dass du das sehr gut beschreibst, diese Spannungsverhältnisse zwischen einerseits interdisziplinär agieren und andererseits immer diese Rückkehr in der eigenen Disziplin immer schaffen. Und das ist eine, das ist so wie ein Tanz, wo man immer sozusagen in beide Richtungen tanzen muss. Und das finde ich auch sehr herausfordernd. Ich glaube überhaupt nicht daran, dass wir uns völlig auflösen können in diese interdisziplinäre Raumforschungsfeld. Ich denke, es ist immer dieses Hin und Her zwischen eine eigene Disziplin und diese interdisziplinäre Zusammenarbeit. Und die Übersetzung passiert in beide Richtungen. Also man muss erstmal verstehen, was die Architekten, Planer, was deren Sicht auf der Dinge ist und was man daraus auch lernen kann. Und dann, wenn man das als interdisziplinäres Wesen, sage ich mal, oder Subjekt, das verstanden hat, muss man auch das zurück in seine Disziplin bringen. Und da passiert wieder eine Übersetzungsleistung, damit man dieses Wissen wieder versoziologisiert sozusagen. Ja. Ich finde, wenn wir so eine Schnittstelle von solchen, ja, weil ich meine, das ist genau, was du meintest, also institutionell, strukturell, auch wenn einige das immer wieder
fordern oder
geclaimed haben, ja, dass das ist das Ende der Disziplin. Ja, ja. Da sind wir lange nicht da. Also, weil natürlich die ganze Strukturen, auch seien sie nur Berufungsstrukturen, Qualifikationen und so weiter, sind immer noch unglaublich disziplinär gedacht. Und deswegen, ja, das ist, irgendwo gibt es eine Art doppelte Arbeit. Also ich denke, man müsste, auch wenn man ganz große Vorreiter der Interdisziplinarität ist, muss man immer im Blick behalten, dass man sich da nicht verliert und dass man, weil das ist, irgendwo ist es auch eine Sackgasse.
Mir gefällt ein Bild mit dem Spiel sehr gut. Mir gefällt das Bewegen, das Tanzen zwischen den Disziplinen wunderbar. Ich finde, das gibt Lust auch daran am Interdisziplinären. Und da können wir doch uns als Soziologen auch fragen, was haben wir eigentlich gelernt? Was lernen wir eigentlich von den Methoden der bildhaften Darstellung der Architektur? Nämlich sehr viel, dass wir Raum nicht nur sprachlich, nicht nur gedanklich, nicht nur kommunikativ darstellen können, sondern auch in bildlichen, visuellen Formen, in Plänen. Natürlich, kurz angemerkt, da sind bestimmte unsichtbare Strukturen schwerer darstellbar. Aber es ist eine Ergänzung, eine Erweiterung auch für unser Repertoire. Und das finde ich schon spannend, nicht natürlich die Brücke abzubrechen, sondern die Schnittmengen zu suchen, hineinzugehen, wieder zurückzukommen in die eigene Disziplin, so wie du das beschrieben hast. Mein Eindruck war jetzt halt nur in den letzten Jahren, dass die Schnittmenge doch kleiner ist als angenommen. Und dass es sich lohnt, die Schnittmenge zu vergrößern, das finde ich richtig, sowohl durch institutionelle Rahmungen, durch institutionelle Organisationen, wie durch das individuell Kollegiale oder auch in Gruppen, das zu erweitern. Voraussetzung, und das ist ein bisschen ein neuer Gedanke, ist aber auch, dass wir kritisch auf uns als Soziologen schauen, was konnten wir beitragen, was haben wir beigetragen. Leisten wir einen Beitrag, um Stadt, Veränderung, Raumtransformation zu verstehen? Da finde ich das beste Beispiel jetzt mit dem, was der SFB hervorgebracht hat. Ich glaube, Silke Stets und Ignacio Ferrias haben jetzt 25 verschiedene Raumkonfigurationen erarbeitet. Das ist was anderes als bei der Chicagoer Schule, wo es ein konzentrisches Modell mit 5 Entwicklungsstufen gibt oder wo Segregation erklärt wird als eine Einheit zwischen Lebensstile und einem gewissen Territorium, was so nie zugetroffen hat wahrscheinlich. Was aber von Jürgen Friedrichs, von Jens Dankstadt, von den ganzen Gründervätern auch sehr behauptet wird und Praxis nachgefragt wurde von der Stadtplanung. Aber ob wir da wirklich was über das Wesen und die Prozesse der Stadtentwicklung verstanden haben, bin ich mir nicht immer so hundertprozentig sicher.
Das ist eine sozialtheoretische oder gesellschaftstheoretische Diskussion, die du angestoßen hast. Wenn wir überlegen, okay, was für einen Einfluss des Chicago School auf unsere Epistemologie, also wie wir überhaupt Raum und Gesellschaft zusammendenken, wie viel Einfluss das noch darauf hat. Ich meine, dass wir in der Soziologie uns an den Vorreiter immer, oder den vorherigen eher, meine ich damit, immer abarbeiten, ist keine Neuigkeit und das tun wir die ganze Zeit. Ich würde aber nicht meinen, dass die Spaltung zwischen einer Art kritische Stadtsoziologie, die eben von Häusermann und Dankstadt und so weiter betrieben wird, wo es auch ganz klar um soziale Ungleichheit und wie auch Raumkonstitution oder Raumproduktion zusammenhängt und eine möglicherweise eher relationale Raum- oder, wie würde man sagen, kultursoziologische Raumsoziologie, die vor allem aus der Darmstadt-Ecke kommt, rum um natürlich Martina Löw, Silke Stets und so weiter geht. Ich würde sagen, dass diese Fronten, die existieren natürlich in der Weltwissenschaft eine sehr umstrittene, ich meine, es geht um Streit, es geht darum, dass wir uns eben untereinander, also unter Soziologen streiten. Und ich finde, eigentlich gibt es genug Leute, die auch so eine Brücke zwischen diese unterschiedlichen Lager auch lagen. Und sicherlich ist Johanna Hörning, die gerade berufen wurde bei uns an der TU, genau eine Person, die sich dazwischen bewegt und sehr frei und auch sehr geschickt. Und es gibt andere